Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ist jemand Autobesitzer von Ihnen? Wissen Sie, wann TÜV fällig ist? Nicht überfällig? Okay. Manchmal muss man hier ganz praktische Lebensfragen klären. Frühjahrsputz ist ein bisschen spät. Alles erledigt? Darf ich mal fragen, wer, positiv, wer macht eigentlich einigermaßen regelmäßig Frühjahrsputz? Ja, ich glaube, die Männer müssen noch ein bisschen engagiert werden. Also aufräumen, ja, grundsätzlich aufräumen, ist unglaublich wichtig. Ernsthafteres Thema Gesundheitscheck. Machen Sie regelmäßig Ihren Gesundheitscheck, also Vorsorgeuntersuchung. So für Männer ab einem gewissen Alter, für Frauen immer. Hat sich mittlerweile durchgesetzt. Haben Sie schon mal einen Check für Ihre Seele gemacht? Oder so mal einen Gemeindecheck? Haben Sie es mal gemacht? Ich meine, wir sorgen fürs Auto, wir sorgen fürs Haus, wir sorgen für die Gesundheit. Aber haben wir auch so einen Blick auf unsere eigene Seele, unser eigenes Leben und unsere Gemeinde? Im nächsten Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Luther 2017. Und ich freue mich unglaublich darauf. Ich habe nur eine Sorge, dass wir irgendwann so Mitte des Jahres, vielleicht sogar erst am 31. Oktober 2017, so überlegen, Mensch, das war ja toll. Eigentlich hätten wir viel mehr machen können. Jetzt ist vorbei. Wieder grandios verpasst. Oh, das wird in Erdmann nicht passieren. Aber ich kann Ihnen sagen, wie oft ich das erlebt habe, dass großartige Sachen im Raum waren. Alle sagten, oh, keine Lust. Und als es vorbei war, dachte er, so ein Blödsinn hätten wir nur richtig mitgemacht. Hätten wir das vorher gewusst. Und damit sind wir beim Thema Reformation. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir jetzt uns überlegen, und zwar jeder für sich persönlich, aber vielleicht auch die Gemeinde, ob man sozusagen im ersten Drittel dieses Reformationsjahres mal so einen persönlichen, geistlichen Check macht. Und zwar egal wie alt man ist. Das kann man als 12-Jähriger, 13-Jähriger, 14-Jähriger machen oder als 74, 84, 90-Jähriger. Jetzt gibt es ein paar Probleme. Das erste habe ich schon erwähnt, ich will es noch mal sagen. Man kann sowas sich vornehmen und grandios verpassen. Also, wir sind ja hier unter uns, ne? Wie viele gute Vorsätze, wo wir echt total begeistert von uns und von der Sache gewesen waren, haben wir schon schlicht einfach vergessen, weil dann kommt halt der Alltag. Das zweite ist, bei solchen Dingen jetzt gerade für die Gemeinde, wer ist zuständig für so einen Gemeindecheck? Gemeinde Kirchenrat, der Pfarrer, der Mitarbeiterkreis, vielleicht alle Gemeindeglieder. Alle Gemeindeglieder wollen mal gucken, was ist denn eigentlich dran? Die Fragestellung für so einen Check müsste ja sein, wenn ich auf mein geistliches Leben schaue und ich bitte Sie immer, das jetzt mal so in zwei Hälften. Das eine ist mein persönliches Leben, das andere ist unsere Gemeinde. Ich merke, das ist gar nicht so einfach, weil das auch sehr persönlich ist. Ja? Was fehlt mir eigentlich in meinem Glauben? Und was fehlt eigentlich in der Gemeinde an geistlichem Leben, an Angebot? Und dann noch, was ist eigentlich zu viel? Das gibt's auch. Wo mache ich Sachen, die vielleicht früher Sinn gemacht haben, aber die mich heute gar nicht mehr ausfüllen? Ich kenne Christenmenschen, die ganz treu sind, aber wo die geistliche Form, in der sie im Moment leben, ihnen gar nicht mehr passt. Also wiederum nicht in Erkner, aber ihr wisst, ich kenne Gemeinden, da mühen sich Hauptamtliche und Ehrenamtliche mit großer Treue um Kreise, die eigentlich gar keiner mehr will. Da kommen die Leute nur, weil sie sagen, naja, da kommt ja einer, den wollen wir nicht enttäuschen. Also, kann man auch mal Sachen beerdigen. Also zu so einem Check gehört auch, was war 20 Jahre gut, aber muss jetzt nicht mehr sein. Ja. Fühlt sich eher an wie so eine durchgelegene Matratze. Nur weil das früher toll war, muss es jetzt nicht mehr toll sein. Also, die Frage stellen. In welchem Zustand wird es noch gebraucht? Und dann kann ich Ihnen sagen, dann gibt es auf jeden Fall Konflikte. Die Konflikte sind da, aber dann kommen sie hoch. Jetzt haben wir in der Kirche und in der Gemeinde nicht so gerne Konflikte, aber ich will Ihnen mal einen Konflikt sagen, der läuft so in den Extremen zwischen denen, die alles behalten wollen. Es muss alles so bleiben, wie es war. Das sind so geistliche, gemeindliche Messis. Die sammeln alles. Und dann gibt es Leute, die sagen immer, alles raus. Alles weg. Das kennen Sie vielleicht von sich zu Hause aus und bestimmt auch als Konflikt, wenn der eine mal alles wegräumen will und alles sofort entsorgen will und dann sagt, nee, können wir doch vielleicht noch brauchen und so weiter und so weiter. Also diesen Konflikt muss man aber aushalten. Der ist in der Gemeinde eh da, dass man drüber spricht. Aber gibt es jetzt so einen biblischen Orientierungsrahmen für einen Gemeindecheck? Und den gibt es, und den haben wir gerade gehört, das ist Apostelgeschichte 2, wo Petrus eine Pfingsten, eine unglaublich klare Rede hält. Die Leute, die zugehört haben bei Pfingsten, waren durchaus geteilter Meinung. Und das ist bis heute so. Also ich kenne viele Leute, die nicht zur Kirche gehören, die sagen, ah, ist interessant, würde ich gerne mehr kennenlernen, aber ich finde irgendwie nicht den Zugang dazu. Außerdem habe ich den Eindruck, die Leute, die in die Kirche gehen, das ist so ein eingeschworener Kreis, da kommt man eh nicht rein. Und dann gibt es Leute, die sagen, was die da glauben, ist absoluter Schwachsinn. Also wie kann man heute noch sowas glauben? Haben die damals schon gemacht. Die haben gesagt, die spinnen. Noch schon mal, die sind betrunken. Aber der Geist Gottes begeistert die Herzen der Menschen und aus dieser Menge, die zuhört, kommen am Pfingsttag 3000 zum Glauben. Unser Lektionar hier, ja, was wir gerade gehört haben, ist ein bisschen gnädig mit uns. Die haben uns diese Zahl erspart. Haben Sie gar nicht gehört, ne? in der Lesung, wenn Sie sich erinnern, die 3000 sind ausgefallen. Weil man gar nicht mehr damit rechnet heute, dass in größerer Zahl Menschen zum Glauben kommen. Menschen hinzugetan werden. Bestenfalls durch Neubaugebiete. Aber dass Menschen gepackt werden vom Heiligen Geist und erkennen, Jesus Christus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und ich möchte gerne zu ihm gehören und deswegen komme ich in seine Gemeinde. Damit rechnen viele gar nicht. Viele denken immer, ja, wir werden älter und wir schrumpfen. Aber das biblische Wort hat die Kraft, Menschenherzen zu verändern. Und das ist nicht nur ein Wunschtraum, sondern das, da gibt es biblische Kriterien und die finden wir in der Apostelgeschichte. Und ich will Ihnen die mal die Kennzeichen für einen Gemeindecheck, aber auch für den Check meines eigenen geistlichen Lebens, die will ich Ihnen mal ganz kurz beschreiben. Ich muss es ganz kurz machen, weil es sind insgesamt 10. Und wir haben begrenzte Zeit. Ja? Also, das allererste ist, sie kamen zusammen und blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist das Erste. Der christliche Glaube ist ein Bildungsprogramm. Die Geschichte Jesu Christi, die Geschichte Gottes mit den Menschen, die muss in mein Herz rein und die müssen wir immer wieder erinnern und bedenken. Also Glaube, wirklich, ich bin einer, der von Herzen dafür ist, dass der Glaube das Gefühl und das Leben ganz tief im Herzen auch bewegt. Aber der christliche Glaube ist auch was für den Kopf. Und deswegen lade ich Sie ein, nehmen Sie solche Bildungsprogramme, biblische Bildungsprogramme wahr. Das war das, die haben nicht nur aus der Begeisterung herausgelebt, sondern die haben sich geehrt, das Wort Gottes. Erinnern Sie sich an die Geschichte der Jünger, die auf dem Weg waren weg von Jerusalem. Die trafen einen, der ihnen erzählte, was zwischendurch passiert ist. Der wusste nichts und sie erzählten es ihm. Und dann heißt es, da öffnete er ihnen die Augen, indem er die Schrift bezeugte. Also sie haben Jesus, der mit unterwegs war, nicht erkannt, weil sie sagen, ach, guck mal, das ist hier Jesus. Sondern im Eröffnen der Heiligen Schrift erkannten sie, Jesus ist auferstanden. Bildung. Das Zweite ist, und da trage ich jetzt eure nach Athen, denn sie sind hier, Gemeinschaft. Sie blieben aber zusammen in Gemeinschaft und im Brotbrechen, im Abendmahl, das werden wir gleich feiern, und im Gebet. Dass man gemeinsam betet und gemeinsam vor Gott tritt. Das sind die 4 Grundkennzeichen für so einen Check. Und da müssen Sie fragen, wie steht es eigentlich um unsere Gemeinschaft, um unser Gebet, um unsere Abendmahlsteilnahme, um die Lehre, um das biblische Wort. Und wo das stattfindet, das erregt Aufmerksamkeit. Und deswegen gibt es weitere Kriterien, die wichtig sind für uns. Das Erste ist, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Habe, die sie und teilten sie unter alle aus, je nachdem es einer nötig hatte. Das haben viele Leute gesagt, das ist eine Art urchristlicher Kommunismus. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass wir als Glieder am Leib Christi eine Solidargemeinschaft sind. Wir können nicht an denen vorübergehen, die in Not sind, und die Augen schließen. Wissen Sie, unsere Gesellschaft hat viele Macken. Aber dass wir ein soziales System haben, wo ganz viele wirklich gehalten sind, ist letztlich ein Ausdruck dieser biblischen Vorstellung von Solidarität. Gut, jedes Netz hat Löcher, man kann immer noch durchrutschen, aber insgesamt sind wir unglaublich dankbar. Und jetzt haben wir als Gemeinde die Aufgabe hinzuschauen, wo rutscht einer durch? Und das kann, es gibt manche verschämte Armut. Und da brauche ich gar nicht mein Haus zu verkaufen, um die zu bekämpfen, sondern manchmal reicht es, dass wenn ich mal eine neue Waschmaschine hole, und mal gucke, wo ist jemand, der eine noch funktionsfähige gebrauchen kann. Und da gibt es ganz kleine Sachen, gar nicht große Dinge. Aber zur Solidargemeinschaft gehört, dass ich die Augen aufmache, wofür stecken Menschen ihre Armut und haben die Leute die Freiheit, wenn sie uns begegnen, uns an ihrer Not teilhaben zu lassen oder schämen sie sich? Das geht manchmal bis in den engsten Kreis der Gemeinde. Dass diese Solidargemeinschaft hat die erste Gemeinde gelebt und die wiederbeleben ist einer der Checkpunkte. Dann, der nächste Checkpunkt ist, sie trafen sich im Tempel. Und in den Häusern. In der Theologie gab es einen Riesenstreit. Vor 200 Jahren war das so, da hat dann sogar die Polizei eingegriffen. Da waren die Pfarrer sauer, die Pfarrer, wenn sich die Leute zum Bibellesen in ihren eigenen Häusern trafen. Die nannte man dann Pietisten und die wurden dann ziemlich verächtlich behandelt. Auf der anderen Seite gab es dann Leute, die haben so ein geistiges Erweckungserlebnis gehabt und haben gesagt, ja, wir feiern jetzt nur noch in unserer Hausgemeinde Gottesdienst. Und die dann die Kirche rennen, sind eh nicht gläubig. Verstehen Sie diese beiden Positionen? Und in der Urgemeinde ist es so, das waren alles Juden. Und als sie Christen wurden, haben sie nicht gesagt, ja, jetzt ist der Tempel für uns passé, sondern sie sind in den Tempel gegangen. Da ist die große Weite der Gotteszusage. Und deswegen bin ich dankbar, wenn wir als Kirchengemeinde die Kirchentür offen machen und für viele da sind. Und gleichzeitig gibt es auch viele Leute, die kommen hier rein, feiern ihren Gottesdienst, nicht hier, aber anderswo, feiern ihren Gottesdienst und dann lassen sie ihre Gottesbeziehung hier und draußen leben sie ein völlig anderes Leben. Also zu Hause und im Tempel. Das ist der Checkpoint. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und das Letzte ist, sie hielten Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem Herzen. Das haben wir in der Kirche, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten wiederentdeckt. Dass man gemeinsam feiert und kocht und Essen teilt. Wissen Sie, ich will es positiv sagen. Ich habe eine etwas irre Großtante gehabt. Die war aus gut bürgerlichem Hause, war als junges Mädchen, kommen aus Dresden, da aus der Ecke, die war also begeisterter Fan von Dresdner SC und Helmut Schön, so die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern, der war mal vor 100.000 Jahren Bundestrainer. Und die besuchte ich im hohen Alter, da waren die 87, 88 Jahre mit meiner Frau, wir waren gerade frisch vertraut und dann lud sie uns zum Kaffee ein, machte den Schrank auf und holte mit ihren wackeligen Händen meistens Geschirr raus und ich dachte so in meinen Augen, da sind gleich 600.000, 800.000 Euro, die da kaputt sind, ja, wie die da rumwackelte. Und dann erzählten wir sie so ein bisschen und sie sagte, wissen Sie was, bei uns in der Straße wohnen nur alte Leute. Alle Jungen sind weggezogen. Und es macht auch überhaupt gar keinen Spaß mehr für sich zu kochen. So diese kleinen Schwatzenmahlzeiten, die wir nehmen. Und wir haben so erzählt, dass wir eine Kochgemeinschaft gehabt haben mit 5 Berufstätigen. Da hat dann einer einmal in der Woche gekocht für alle und inklusive Kinder. Das war ganz entspannt, weil wenn sie für 10 Leute kochen, ist es erstens billiger und wenn sie abwechseln, gibt es auch ganz interessante Speisen, ja, weil jeder kocht ja dann was anderes. Und da hatte dieser 88-Jährige die geniale Idee gesagt, wir brauchen eine Seniorenkochgemeinschaft. Wir wollen uns nicht so vereinzeln, sondern wir wollen uns zusammenschließen. Jetzt bin ich auf der Spur mal weiterzudenken. Wie können wir eigentlich statt Lieferando.de, ja, und Essen auf Rädern, wie können wir eigentlich miteinander das, was wir so gerne doch essen, machen, nämlich Essen, gestalten? Und dann ein Tischgebet Gott danken, wie gut er uns versorgt. Also, sagt er einmal, die Liebe geht durch den Magen. Auch das geistliche Leben hat was zu tun mit Teilen. Und beim Essen kann man sich wunderbar unterhalten. Jetzt sehen Sie, wovon redet der? Ich rede über Apostelgeschichte 2. Das haben die damals gemacht und das war das Geheimnis des Wachstums. Ich komme zum Schluss. Ich erinnere nochmal einen Gemeindecheck und einen persönlichen Check. Vielleicht haben Sie jetzt gerade überlegt, an welchen dieser Punkte können wir als Gemeinde nachlegen, neu justieren, aber viel wichtiger ist, nicht was die anderen tun können, sondern was kann ich tun in meinem eigenen geistlichen Leben. Angesichts dieser Kriterien Apostelgeschichte 2, 41 bis Ende des Kapitels. Zum Schluss will ich zwei Dinge herausgreifen, die mir wichtig sind. Das eine ist, und vielleicht sagen Sie, oh, Pfarrer Filker, jetzt fragen Sie aber Eulen nach Erkner, das ist bei uns doch alle schon längst so. Wir haben in der evangelischen Kirche weithin eine Rede von Gottesdienstbesucher. Sagen Sie das auch hier? Gottesdienstbesucher? Also wer einen Gottesdienst besucht, ist eindeutig nicht zu Hause. Und ich möchte gerne, dass ich von Gottesdienstbesuchern zu Gottesdienstteilnehmern werde. Mit Gebet, mit dem Hören, mit dem Singen, mit dem Gottloben. Dann kann der Geist Gottes unter uns werden. Also sagen Sie nicht, die machen das, sondern ich bin ein Teil dieser Gemeinde, ich bin hier zu Hause. Denken Sie an den Wochenspruch. Wir sind jetzt Gottes ausgelassen. Das ist das eine, was mir wichtig ist. Das zweite, und jetzt versteht das ruhig richtig, eine kleine Hausaufgabe. Wie lebe ich eigentlich meinen Glauben, meinen christlichen Glauben, außerhalb von Kirche und Gemeindeveranstaltung zu Hause? Ich habe eine Ahnung. Sie können mir nachher sagen, bei uns ist alles ganz anders. Aber wir reden oft ganz wenig darüber, wie wir unser geistliches Leben zu Hause gestalten. Alle denken immer, boah, das sind super fromme Leute, da läuft immer sie alles gut, alles großartig, so fromm wie die sind hier in der Gemeinde, was total Andacht machen, so alles super. Aber wie sieht das eigentlich aus? Was für Erfahrungen haben Sie mit dem Gebet vor dem Einschlafen oder mit dem Gebet nach dem Aufwachen? Oder beten Sie überhaupt nicht, weil Sie viel zu müde sind? Lesen Sie gemeinsam oder einsam die Bibel am Tag? Wie halten Sie es mit dem Tischgebet? Wie halten Sie es im Gespräch mit den Kindern, die Ihr Engagement echt ätzend finden? Und Sie wissen, dass es ganz sensibel ist, wenn man engagiert ist in der Kirche und die heranwachsenden Kinder, die versuchen so ein bisschen flügger zu werden und dann dieser Kampf, kommst du mit dem Gottesdienst oder nicht? Ja? Was für Erfahrungen war? Wir denken, bei den anderen geht alles super. Da erinnere ich mich nur an der Schulzeit, ja, wenn wir beim Elternsprechtag waren, das war eine heilsame Geschichte, weil unsere Kinder haben uns immer erzählt, also ihr seid die letzten Konservativen, wir dürfen überhaupt nichts und alle anderen dürfen was. Und das war so toll, im Elternsprechtag dann zu hören, dass man die anderen Eltern genauso erfahren. Also, austauschen. Und das Ziel ist, wie kann mein Leben, mein Christsein zu Hause lebendig werden, sodass Jesus Christus nicht nur in mein Herz, sondern auch in mein Haus einkehrt und da Ausstrahlung hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die Erfahrung des Wochenspruchs, der Sie begleiten möge, dass Gott zu Ihnen nach Hause kommt. Amen. Herr, hilf unseren Gedanken ins Leben hinein, ganz ohne Wanken, dein Eigen zu sein. Amen.